Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Vor ein paar Jahren war es noch ein Nischenthema. Mittlerweile ist es ein riesiger Markt. Ein Drittel der Menschen in Deutschland hört regelmäßig Podcasts zu den wirklich unterschiedlichsten Themen.
Ich war nicht nur in Grönland, ich war in Grönland im Tim Gio Rabbit Hole. Und zwar so deep drin, dass ich Redebedarf habe. Ich muss das mit euch teilen, denn es stellt sich gerade die Frage im Internet, ist Tim Gio der neue Drachenlord? Und darüber sprechen wir in dieser Folge. Und falls ihr nicht wisst, wer Tim Gio ist, keine Sorge. Das werden wir natürlich in dieser Folge klären.
Ja, so klingt einer der Podcasts, House of Humsi, der heute Abend beim Deutschen Podcast Award gleich zwei Preise abgeräumt hat. Zum ersten Mal wurden die Awards in Berlin verliehen. Wir waren mit Fazit dabei. Dann geht's nach Österreich, wo heute sozusagen inoffiziell schon mal vorab die Wiener Festwochen eröffnet wurden. Mit einer Rede an Europa von der amerikanischen Publizistin Anne Applebaum, die vielversprechend mit einer Frage ans Publikum angefangen hat.
Why are you here?
Ja, warum sind Sie hier? Warum ein kleines Theaterteam für ihr neuestes Stück ganze 4 Wochen in der Antarktis verbracht hat, auf einer echten Forschungsstation und wie man dort im ewigen Eis eigentlich Theater macht, das erfahren Sie dann auch noch hier in Fazit von Schauspieler Wolfram Koch. Heute Abend gab es eine große Premiere. Die Deutschen Podcast Awards wurden das erste Mal verliehen in Berlin. Eine Jury aus rund 50 Personen hat aus den vielen Einreichungen eine Shortlist erstellt. Da wurden dann die Gewinnenden vorgetragen heute. In ein paar Kategorien konnte auch die Community abstimmen. Insgesamt wurde der Preis in gleich 24 Kategorien verliehen. Und unser Podcast-Experte Moritz Metz war bei der Verleihung im großen Sendesaal im Haus des Rundfunks dabei und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo.
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 24 Kategorien, das klingt ja nach einem langen Abend. Was war das für eine Show?
Ja, das war eine glamouröse Angelegenheit. Der Dresscode dieses Abends heißt auch Modern Gala. Man soll sich also ein bisschen glitzernd vielleicht anziehen oder mit Krawatte und so weiter. Es war aber doch auch ein sehr junges Publikum, das sich dann auch fast schon ironisch teilweise so angezogen hat. Und das war auf der großen Bühne. Die Moderatorinnen haben durchgeführt durch wirklich einen Marathon von verschiedenen Preisen eben. Du hast es gesagt, 24 an der Zahl, die da jetzt gerade vorgestellt wurden. Es war dann dabei nicht besonders viel Zeit für eine tiefere Begründung, welcher Podcast jetzt aus welchen Gründen gewonnen hat. Das wurde dann immer so hingenommen und dann kurz gefeiert. Dann gab es immer noch eine kurze Ansprache der Siegenden und dann kam schon wieder das Nächste dran. Zwischendrin ein paar Witze und Showeinlagen. Also insgesamt ein runder, unterhaltsamer Abend.
Ja, wir werden jetzt natürlich auch nicht alle 24 Kategorien abfertigen. Aber gab es denn Projekte, die besonders herausgestochen sind?
Also man muss sagen, dass das jetzt auch, was die Juryarbeit angeht, nicht ein Podcastpreis ist, der für explizit genau die journalistische Leistung sozusagen komplett abdeckt und tief diskutiert. Trotzdem waren ein paar aus meiner Sicht sehr, also wichtige, vielversprechende Podcasts mit dabei, zum Beispiel der Podcast Rape Tape von der ARD. Da geht es um ein vergewaltiger Netzwerk. Das war eine aufwendige Recherche, wo eben zwei Journalistinnen Nutzer entdeckt haben, die Frauen heimlich betäuben und vergewaltigen und diese Informationen austauschen. Es gab einen anderen Podcast, das Braune Klassenzimmer vom Stern. Der hat gleich zweimal gewonnen. Das waren Undercover-Recherchen online und auch beim Waffenkauf in Tschechien waren dann eine eingeschleuste Journalistin war da mit dabei und am Ende saßen wirklich tatsächlich 8 junge Menschen in Untersuchungshaft, sitzen in Untersuchungshaft, weil sie da faschistische Sachen gemacht haben. Da kam dann auch der Aufruf ans Publikum, antifaschistisch zu sein. Es gab natürlich aber auch andere Kategorien, so mehr die Laber-Podcast-Ecke, unterhaltsam. Da hat dann Salva Humsi, die auch den Abend moderiert hat, gleich 2 Podcasts Preise nochmal abgeräumt als Moderatorin in der Gesellschaft Popkultur und One Host Show mit ihrem Podcast House of Humsi. Und es gab auch ein bisschen einen Fokus, nicht allzu groß, auf die sogenannten Indie-Podcasts, weil diese Podcast-Szene ist ja eigentlich noch viel größer als das, was man jetzt hier bei dieser Veranstaltung sieht. Podcasts, die jeder so für sich machen kann. Andererseits haben dann auch öfters große Stars gewonnen. Die Brüder Kaulitz, Micky Beisenherz, Sophie Passmann waren aber dann selbst gar nicht vor Ort.
Also von den journalistischen Leistungen bis hin zu den, ja, sag ich mal, altbekannten Laber-Podcasts in 24 Kategorien war da einiges dabei. Jetzt ist es ja nicht das erste Mal, dass deutschsprachige Podcasts Podcasts ausgezeichnet wurden. Bis 2024 gab es den Deutschen Podcastpreis, der wurde dann abgesetzt, weil man es laut den Veranstaltenden nicht geschafft habe, trotz großer Bemühungen ausreichend Partner aus der Podcast-Szene für dieses Format zu gewinnen. Jetzt also ein neuer Aufschlag. Ich habe gedacht, naja, vom Deutschen Podcastpreis zum Deutschen Podcast Award ist jetzt eher kosmetisch die Änderung im Namen, nicht unbedingt eine revolutionäre Veränderung. Was ist dein Eindruck? Hat dieser Award eine Zukunft?
Der hat auf jeden Fall eine Zukunft, weil man ja sieht, dass Podcasts sich in Deutschland als Medienformat absolut etabliert haben in den letzten Jahren. Definitiv, spätestens seit der Pandemie. Podcasts sind ein wichtiges Medium, was 2/3 der Menschen zwischen 14 und ich glaube 48 hören. Das ist sozusagen auch eine Industrie, die inzwischen Geld macht. Es gibt dann wichtige Studios wie Bose Park, Andern, Pool Artists, Studio Bummens. Die sind natürlich alle auch hier, haben auch irgendwie alle ihre Preise abgeräumt. Und das ist eine gewisse Industrie schon fast geworden. Und ich denke, das wird so weitergehen, dass diese Podcast-Welt auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil des deutschen Mediensystems ist. Dafür ist es auch gut, so einen Award zu haben. Ich denke auch, der Unterschied von diesem alten Podcast-Preis zu diesem Award ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Vielleicht ist es noch ein bisschen mainstreamiger geworden.
So ein Abend zeigt ja aber auch immer so ein bisschen, wo die Szene gerade steht. Gab es denn so einen Trend, auf den wir in Zukunft uns freuen können oder was uns erwartet als Hörerinnen und Hörer?
Also worüber viel geredet wird, habe auch gerade hier mit einem Podcast-Produzenten geredet, der hat auch gesagt, wir machen jetzt Video. Man stellt sich dann die Kameras ins Studio, so klein das auch immer ist, dass man dann auch Videopodcasts machen kann. Man könnte auch sagen, das ist ein Trend, der aus den USA kommt, den Spotify vor allem pusht, weil sie wollen, dass da dann die Verweildauern noch länger sind. Viele Leute gucken jetzt auch YouTube-Podcasts, also Podcasts auf der Plattform YouTube. Das ist so ein Trend. Da wurde heute aber auch versucht, manchmal noch so Überzeugungsarbeit zu leisten. Und eine andere Podcast-Produzentin hat auch gesagt, wir wollen ja Reichweite und Kohle machen. Also machen wir jetzt alles Video.
Das sehen wir dann im nächsten Jahr, wie das weitergeht. Das Deutschlandradio war mit 3 Podcasts unter den Nominierten dabei und es gab auch Preise in der Kategorie Kids and Family hat Kakadu, der Kinderpodcast, gewonnen. Und auch der Podcast, der die Geschichte des Tech-Milliardärs Peter Thiel erzählt, der hat in der Kategorie Doku und ja, ich glaube, in der, das kann man schon so sagen, Hauptkategorie gewonnen. Podcast of the Year. Ja. Die Peter Thiel Story und Jasmin Körber aus dem Podcast-Team müsste jetzt auch neben dir stehen, mich wahrscheinlich auch schon hören können.
Genau. Hallo. Ja,
herzlichen Glückwunsch auch von mir zu diesem Preis an der Stelle nochmal. Was glaubst du denn, wieso konnte sich die Jury, aber auch so viele Hörerinnen und Hörer für euer Projekt, für euren Podcast begeistern?
Also ich glaube, dass einfach das ein super Thema war, das irgendwie den Zeitgeist auch ganz gut getroffen hat. Ich glaube, viele Menschen haben sich in den letzten Jahren, Monaten irgendwie Gedanken gemacht über die steigende Macht der Tech-Bosse. Und das dafür steht natürlich Peter Thiel wie kein Zweiter. Der ist einfach die Verkörperung genau dieser Macht und auch einer Veränderung, eines Vibe-Shifts, wie wir manchmal im Team intern oft gesagt haben, so von einer, wie man oft dachte, linken, lieber links gerichteten Szene im Silicon Valley hin zu mehr konservativen Werten.
Ja, und dafür gab es heute gleich 2 Auszeichnungen. Feiert ihr jetzt noch ein bisschen?
Ja, aber hallo, klar.
Dann schon sehr. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und vielen Dank auch an dich, Moritz Metz, für die Eindrücke von der Verleihung.
Gerne.
In Berlin wurde heute Abend die Deutschen Podcast Awards verliehen. Tschüss.
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 In Wien ist gerade nicht nur der ESC, auch das 75. Jubiläum der Wiener Festwochen steht an. Aber auf das Team rund um Intendant Milo Rau hat der Eurovision Song Contest trotzdem Auswirkungen. Die offizielle Eröffnung der Wiener Festwochen findet in diesem Jahr erst am 22. Mai statt. Das heißt, da läuft das Programm dann schon und man kann auch nicht wie gewohnt auf den Rathausplatz, denn da steht das temporäre Eurovision Village. Eine andere Tradition, die ist aber gleich geblieben. Wie immer hält eine wichtige Person die sogenannte Rede an Europa. Heute war es soweit. Die Amerikanerin Anne Applebaum, Pulitzer-Preisträgerin und Gewinnerin des Friedenspreis des deutschen Buchhandels, hat gesprochen. Und mein Kollege Martin Thomas Pesel war mit dabei. Hallo.
Schönen guten Abend.
Konnte denn wenigstens dieser Programmpunkt an gewohnter Stelle stattfinden oder musste man hier auch dem ganzen ESC-Trubel weichen?
Nein, dieser Programmpunkt hatte sogar besonderes Glück, denn wir haben ja diese Eurovision-Woche, die, obwohl ja sonst Maiwetter und Frühlingswetter herrschte, eher von einer Kältewelle betroffen ist. Teilweise mussten da die Veranstaltungen im Eurovision Village geräumt werden wegen Unwetters in den letzten Tagen. Heute aber ist so ein kleiner Peak, so eine kleine Ausnahme von der Kältewelle und es hat milde 17, 18 Grad gehabt, also auch wiederum nicht so heiß, dass die Leute lieber baden gegangen wären. Dadurch war diese Rede auf dem Judenplatz auch ganz gut besucht.
Hatte denn diese Rede, ich meine Rede an Europa, trotzdem was mit dem Eurovision Song Contest zu tun inhaltlich oder war das wirklich ganz voneinander abgekoppelt?
Ich weiß gar nicht, ob Anne Applebaum überhaupt mitbekommen hat, dass dieser Song Contest stattfindet. Grundsätzlich müsste sie diese Einrichtung aber kennen, denn sie ist ja nicht nur Amerikanerin, sondern auch Europäerin. Sie ist seit 1992 mit einem polnischen Politiker verheiratet, Radosław Sikorski, der ist derzeit Außenminister und war auch schon mal in der Vergangenheit Außenminister unter Donald Tusk. Und das heißt, Anne Applebaum lebt in Polen, was ihr halt eine ganz besondere Perspektive auf Europa verschafft. Sie hat auch die polnische Staatsbürgerschaft und sie erlebt, was es heißt, einerseits in einem EU-Land zu leben, das an Russland angrenzt, in einem EU-Land zu leben, in dem ständig Versuche gemacht werden, demokratische, liberale Werte zu untergraben, aber eben auch aus einem Land zu stammen und dort journalistisch zu arbeiten, das versucht, wie sie mal zitiert hat, Europa dabei zu helfen, seinen derzeitigen Kurs zu korrigieren.
Sie ist ja von Beruf Historikerin, Journalistin. Hat sich das auch in ihrer Rede widergespiegelt, dieser persönliche Hintergrund?
Durchaus. Es ging sehr viel um die Vergangenheit. Sie hat als Historikerin gesprochen, als eine, die die Vergangenheit sehr gut kennt. Und das fand ich besonders interessant. Immer wieder hat sie sich auf diese Rückwärtsgewandtheit bezogen. Sie hat auch übrigens entschieden, das Holocaust-Mahnmal, das sehr prägend auf dem Judenplatz steht, im Jahr 2000 aufgestellt von der Bildhauerin Rachel Whitred, das in ihrem Rücken zu haben, sehr symbolbehaftet. Und sie meinte einerseits, nach 80 Jahren Frieden, wo hart erarbeitete demokratische Institutionen teils als gegeben hingenommen werden, dass da lauter vermeintlich neue Ideen aufkommen, die aber gar nicht neu sind und die, die sie äußern, wissen aber gar nicht, worauf sie sich da beziehen und welchen Gang, welches Schicksal die Originale ihrer Ideen damals vor 80 oder vor 100 Jahren genommen haben. Und sie hat gemeint, es ist schon in Ordnung, dass wir die Vergangenheit lieben. Ihr selbst als Historikerin ist sie natürlich auch besonders wichtig. Aber es wäre eben schön, wenn wir nicht nur wie die Politiker aus den USA, die nach Europa kommen, von den schönen Plätzen und von der europäischen Architektur schwärmen, sondern eben auch von anderen Errungenschaften wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz.
Das heißt, sie wollte eigentlich so ein bisschen dieses europäische Selbstbewusstsein stärken, motivieren, höre ich das da richtig raus?
Es war tatsächlich so ein bisschen ein Pep-Talk, so kam es mir vor. Also der Titel, mit dem die Rede angekündigt wurde, war »Ist das Europas Moment? Und wenn ja, wissen das die Menschen in Europa überhaupt?« Und sie hat das halt so ein bisschen spannend gemacht, aber am Ende war klar, ja, es ist, obwohl wir gefährdet sind, eigentlich gerade Europas Moment, wenn wir uns auf diese Errungenschaften besinnen können und wenn wir eben verstehen, dass es so ist und dass wir es wissen und dass wir zusammenhalten. Und dann hat sie tatsächlich sogar angefangen, ganz konkrete Tipps zu geben. Da habe ich einen Ausschnitt mitgebracht.
So instead of getting our information from platforms that are designed to divide and exploit us, we could found and fund new companies. We can change the rules that govern them.
Ja, also da spricht sie eben davon, dass wir uns nicht mehr in Europa auf die amerikanischen Plattformen, also Tech-Plattformen, Social Media verlassen sollen, sondern neue und europäische Unternehmen gründen, die bestimmte Spielregeln haben und sich an diese Spielregeln auch halten. Transparenz statt Undurchsichtigkeit. Die Menschen, die die sozialen Medien nutzen, können ihre eigenen Daten bestimmen, was mit ihnen geschieht. Sie können bestimmen über die Algorithmen. Sie können erkennen, was diese Algorithmen bedeuten. Und das sind alles so Tipps, die sie gibt, ganz konkret. Es ist fast ein bisschen, als würde sie einen Parteitag anführen und eine Partei gründen.
Ein TED-Talk sozusagen in Wien. Vielen Dank an Martin Thomas Pesel. Anne Applebaum hat dort heute als inoffizielle Eröffnung der Wiener Festwochen die Rede an Europa gehalten. Die Antarktis, ein staatenloses Niemandsland. Abgelegener kann man eine Forschungsstation eigentlich nicht aufbauen. Ja, und genau an so einem Ort arbeiten zwei russische Wissenschaftler. Die halten sich in der Langeweile und Einsamkeit irgendwie mit Büchern bei Laune. Aber der eine, der spoilert ständig, wie die Bücher ausgehen. Und der andere, der flippt aus, es eskaliert und kommt zu einem Mordversuch. Das ist keine fiktive Geschichte. Darüber hat der Fokus im Jahr 2018 tatsächlich berichtet. Und den Regisseur Jan-Christoph Gorke hat diese Meldung so fasziniert, dass er dieses Leben, diese Situation am eigenen Leib erfahren wollte, ist mit einem kleinen Team in die Antarktis gereist, mit dem Ziel, aus dieser Erfahrung und bei diesem Aufenthalt ein Theaterprojekt zu entwickeln. Am Samstag wird das jetzt bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen uraufgeführt. Das Stück heißt Polaris und ist in Kooperation mit dem Deutschen Theater Berlin und dem Théâtre du Luxembourg entstanden. Und zum kleinen Team des Regisseurs haben auch der Videofilmer Leon Bischoff, Schauspielerin Julia Gräfer und Schauspieler Wolfram Koch gehört. Und mit dem spreche ich jetzt. Hallo, Herr Koch.
Hallo, schönen guten Tag.
Als Sie diese Anfrage für das Projekt bekommen haben, 2000 Kilometer entfernt vom Südpol ein Theaterstück zu entwickeln, haben Sie da sofort zugesagt?
Ich habe sofort zugesagt. Ich wollte es aber erst nicht glauben. Ich habe erst mal aus dem Fenster gestarrt und dachte, was ist das? Und dann natürlich haben wir sofort zugesagt. Ich meine, wann kommt man da schon mal hin? Da wäre man wahrscheinlich überhaupt nie hingekommen. Und dann in Verbindung mit dem Theaterprojekt, also Theater geht ja um Reisen und dass man noch dazu noch eine Zusatzreise bekommt und dann sich dann nochmal auf die künstlerische Reise begibt, fand ich großartig. Und ich habe eigentlich nur gefragt, wann geht's los?
Ein extrem aufwendiges Theaterprojekt. Wie sind Sie denn dann dahin gekommen?
Ja, also zu Fuß nicht. Das war sehr weit entfernt. Also man fliegt tatsächlich, sind wir geflogen zumindest, bis Kapstadt. Und dann steigt man in ein Flugzeug und fliegt nochmal 6 Stunden bis zur Antarktis. Also man hat manchmal so Globen vor sich und da denkt sich, ah, da unten ist Südafrika und dann ist gleich die Antarktis. Nee, so ist es nicht. Man fliegt dann nochmal 6 Stunden. Dann hat man die Winterklamotten, die man vom Alfred-Wegener-Institut aus Bremerhaven geliehen bekommen hat für die ganze Zeit. Die zieht man dann langsam im Flieger an, weil die Temperatur wird runtergedrosselt. Und dann sind wir gelandet in Troll. So heißt die norwegische Station und die liegt auf dem Gletschereis und dadurch können diese dicken Airbus-Maschinen normal landen. Und dann steigt man um in DC-3 in die sogenannten Rosinenbomber, die damals Berlin gerettet haben, die Berlin-Blockade. Also unser Flieger war, glaube ich, von 1943. Die fliegen da immer noch munter durch die Gegend mit Schneekufen und dann fliegt man nochmal 2 Stunden und dann sieht man unter sich diesen fernen weißen Planeten. Das war einfach großartig. Diese endlose Weite. Man hat an der Meerkante die Schollen gesehen und dann ganz hinten kommt irgendwann wie so ein Raumschiff die deutsche Neumeier-Station und dann landet man butterweich auf dem Schnee, auf dem planierten Schnee, auf der Landebahn und dann waren wir da. Ja. Und dann konnten wir es immer noch nicht glauben. Ich kann es eigentlich auch noch nicht so ganz glauben, dass ich da war, ehrlich gesagt.
Ein bisschen eine surreale Erfahrung wahrscheinlich. Sie waren dann untergebracht für 4 Wochen auf der Alfred-Neumeyer-Forschungsstation mit ganz vielen anderen internationalen Forschenden, die da natürlich gearbeitet haben. Der Ausgangspunkt für dieses Theaterstück war ja aber diese Meldung über die russischen Wissenschaftler, die diese vollkommene Isolierung und das wahrscheinlich auch zurückgeworfen sein auf sich selbst und den Kollegen einfach nicht ertragen konnten. Wie war das denn für Sie, dieses Leben mit vielen anderen Menschen auf allerengstem Raum?
Also wir waren ja gar nicht so isoliert. Die Station war voll mit Menschen, 60 Leute. Das heißt, Sie müssen sich das vorstellen, ist fast so wie ein Schiff aufgebaut. Es gibt Deck 1, Deck 2, es gibt einen Aufenthaltsraum, wo man die Zeit verbringen kann, wo man puzzeln kann, kickern, Billard spielen und so weiter. Es gibt auch eine kleine Bar. Das heißt, da waren wir eigentlich extrem unter Menschen. Also es war eher so der Punkt, wo findet man da ein bisschen seine Ruhe. Aber sobald sie diesen Innenraum verlassen haben in die Außenwelt, da war es magisch, da wechselte das Licht jede Sekunde. Da guckte man einfach nur in diesen fernen Planeten. Und wir durften uns auch bewegen. Wir durften mit Skidos, mit diesen Skischlitten auch an die Schelfeiskante gehen. Da war natürlich Sommer, da brach das Eis ab, das Meer kam raus und sie haben also stundenlang konnten sie in diese Eisschollen gucken mit Pinguinen drauf und die Farben haben die ganze Zeit gewechselt. Mhm. Das Eis reflektierte das Licht und es war grün, gelb, orange, gold, alles. Das war einfach wahnsinnig magisch und da habe ich irgendwie gesehen, mein Gott, wie groß ist die Natur, wie klein ist der Mensch und eigentlich haben wir gar nichts hier verloren.
Das klingt eigentlich wie im Film, wie man sich es eben vorstellt. Ja. Jetzt in dieser Rahmung, mit diesem Kontrast, auch draußen diese Weite, innen so höhlenartig, stelle ich mir das auch fast ein bisschen vor, so viele Menschen auf engem Raum. Wie hat das denn da noch reingepasst, ein Theaterstück zu entwickeln?
Ja, da haben wir uns also praktisch sehr vorsichtig eingeklinkt. Wir durften die natürlich in ihrer Arbeit nicht stören. Aber wir hatten tatsächlich, waren die sogenannten Üwis, die Überwinterer, die wie gesagt jetzt zu acht diese Station versorgen, verwalten, waren in Berlin und durften sich, Jan-Christoph Kockel hat gesagt, eine poetische Schutzhülle mitnehmen, darunter in die Station. Das heißt, sie durften am Deutschen Theater sich Kostüme aussuchen, die sie sich gewünscht haben. Das heißt, wir hatten ein Kostüm von Captain Ahab aus Moby Dick. Da haben wir auch Texte mit ihm gespielt. Wir hatten ein Astronautenkostüm, wir hatten ein Polyp, wir hatten ein Eisbär. Es gibt keine Eisbären im Südpol, das war besonders lustig. Wir hatten ein perfektes Eisbärkostüm. Man dachte wirklich, da steht ein Eisbär dagegen und so weiter und so fort. Und dann haben wir, wenn Zeit war, mit denen geprobt. Und das war tatsächlich eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Wir haben am Tag vor unserer Abreise im Keller der Neumayer Station, ich glaube, da wurde noch nie Theater gespielt. Das heißt, wir haben ein bisschen die Geschichte der Antarktis reproduziert. Und ich und Julia waren im Grunde so die Conférenciers in historischen Kostümen, wie bei Scott und Amundsen, in diesen Stoffdingern mit diesen Skibrillen. Also wir sahen sehr altertümlich aus. Und die ganzen Kollegen, die Üwis, Geophysiker, Wissenschaftler, alle möglichen, haben mitgespielt und hatten eine große Freude. Und bei der Premiere, das war wirklich ein berührender Moment, weil auf Plastikeimern bei minus 16 Grad im Keller saßen die Wissenschaftler, die Techniker, die Mitarbeiter und haben ihren Kollegen zugeguckt. Und dann konnte man hoch in den Himmel, diese Rampe, die in den Keller führt. Und da müssen Sie sich vorstellen, da steht auf einmal ein Baum, ein Kostümbaum. Und das war ein Kollege, der aus der Steiermark kam, der sagte, ich vermisse Bäume so, ich möchte ein Baumkostüm haben in diesem. Und das war ein sehr berührender Moment, da haben wir Theater gespielt. Also das war einmalig, wie Theater oder wie Theater Leute zusammen verbinden kann. Das war wirklich sehr berührend, muss ich sagen.
Da kann ich mich auf jeden Fall reinversetzen, wenn man auch auf dieser Station lebt, dass es dann auch einfach bereichernd ist, wenn Menschen von außen kommen, was wie Theater mitbringen, was den Alltag vielleicht auch mal so ein bisschen durchbricht. Andersherum gefragt, ne, dieser Ort, die Antarktis, ist ja auch einfach ein wichtiger Ort für die Forschung, aber auch ein Symbol im Kampf gegen den Klimawandel. Was glauben Sie denn? Was können Sie denn jetzt von der Antarktis zum Publikum nach draußen bringen?
Das ist eine sehr tolle Frage und die ist sehr, sehr komplex, weil wir haben jetzt praktisch die Aufgabe, A, den Kriminalfall mit den Russen, B, wollen wir beschreiben, dieser Kontinent gehört noch keinem Staat, der Vertrag wird 2048 verlängert und da wollen wir mal sehen, wie die Mächte in der Welt reagieren werden, weil natürlich scharren alle mit den Hufen und wollen ihr Kuchenstück von der Antarktis haben. Das hat uns natürlich interessiert, diese Utopie, dass ein Bereich, ein Kontinent rein der Wissenschaft und der Natur gehört, mit allem Respekt. Das heißt, alles, was man in die Antarktis bringt, muss man auch theoretisch wieder rausbringen können. Das ist ein Punkt. Und dann natürlich die Wissenschaft, die da betrieben wird. Also zum Beispiel haben sie eine Organisation von Geophysikern, die nennt sich Weltfrieden. Und die haben zum Beispiel vor der Station überall Schläuche in den Boden gelegt. Und die hören sehr niedertonige Geräusche, die wir nicht hören. Die hören Wale und Elefanten und nehmen praktisch diese Schwingungen auf, die durch die ganze Welt einmal um den Globus gehen. Und die landen in der Antarktis. Und die können in der ganzen Welt feststellen, wer hat wieder irgendwelche Atombombentests gemacht, wo gibt es ein Erdbeben, welche Raketen schmeißen die Russen auf die Ukraine und so weiter und so fort. Also man kriegt auf einmal da unten mit, oh, das ist ja extrem weltverbindend und die können wirklich Sachen nachforschen, die in der Welt passiert sind. Und das ist einfach faszinierend. Das war ein kleiner Bereich. Und deswegen ist diese Arbeit so wahnsinnig wichtig. Also das ist alles sehr, sehr komplex.
Vielen Dank, Wolfram Koch, für diesen Reisebericht über ein ganz besonderes Theaterprojekt beziehungsweise die Entstehungsgeschichte. Am Samstag hat Polaris dann bei den Ruhrfestspielen Premiere. Wir berichten in Fazit dann direkt im Anschluss darüber.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach gut einem Jahr gibt der Publizist Ulf Poschardt seinen Posten als Herausgeber im Springer Verlag wieder auf. Dort war er für Welt, Politico Deutschland und Business Insider Deutschland zuständig. Poschardt gebe die Position auf eigenen Wunsch ab und werde nun, Zitat, freiester Mitarbeiter des Hauses, erklärte der Verlag. Der 59-Jährige selbst sagte laut Pressemitteilung, dass er für seine publizistische Arbeit mehr Freiheit braucht. In seiner neuen Rolle soll er als Autor und Podcaster für alle deutschen und internationalen Medienmarken von Springer arbeiten und auf ihn zugeschnittene Formate entwickeln. Poschardt war erst Anfang 2025 Herausgeber der sogenannten Premium-Gruppe von Springer geworden. Der Pariser Louvre macht seit dem Juwelendiebstahl im vergangenen Oktober Negativschlagzeilen wegen Sicherheitsmängeln. Zusätzlich erschüttert ein mutmaßlicher Millionenbetrug mit Tickets das Kunstmuseum. Heute wurde deswegen ein weiterer Louvre-Mitarbeiter angeklagt, das teilte die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP mit. Über 10 Jahre lang soll sich ein kriminelles Netzwerk im Louvre bereichert haben. Im Februar waren deshalb bereits 9 Menschen unter Anklage gestellt worden, darunter Museumsbeschäftigte und Touristenführer. Rund 1,4 Millionen Euro wurden beschlagnahmt. Das Pariser Museum hatte selbst bei der Polizei Alarm geschlagen, nachdem es Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte. Der Gesamtschaden für den Louvre wird auf mehr als 10 Millionen Euro geschätzt. Der Name Obelix darf nicht als Marke für Waffen verwendet werden. Das entschied das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg und gab damit dem französischen Asterix-Verlag recht. Er sah den Ruf seiner kultigen Obelix-Figur in Gefahr, die für ihre Stärke und Größe bekannt ist. Ein polnisches Rüstungsunternehmen hatte sich vor 4 Jahren Obelix als Marke für Waffen, Munition und Sprengstoff eintragen lassen. Der Verlag beantragte darum beim EU-Markenamt, diese Eintragung für nichtig zu erklären. Die Behörde lehnte ab und der Asterix-Verlag wandte sich an das EU-Gericht. In dessen Urteil zugunsten des Verlages heißt es nun, das Markenamt habe bei seiner Analyse Fehler gemacht.
In apokalyptischen Serien wie The Last of Us oder The Walking Dead schlurfen sie bedrohlich seit Jahrzehnten herum. Zombies, grausige, zum Leben erweckte Untote, ja, die scheinbar immer noch eine große Faszination auf uns Menschen ausüben. Sonst würden wir sie nicht ständig sehen im Fernsehen, in Serien, im Netz. Heute Abend gab es diese seelenlosen Wesen auf der Theaterbühne im Staatstheater Hannover zu sehen, im neuen Stück des japanischen Autors und Regisseurs Toshiki Okada. Unser Kritiker Michael Lages hat Sliding Away gesehen. Guten Abend nach Hannover.
Guten Abend.
Wie gesagt, es gibt wirklich unzählige Zombie-Filme und Serien und da werden die auch immer wieder unterschiedlich dargestellt. Ich denke sofort an blasse Haut, irgendwelche Gedärme, die aus den Körpern raushängen, verlotterte Klamotten. Für welche Zombie-Art hat sich Okada denn entschieden?
Ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Schauspieler werden geschminkt, sie kriegen ganz große schwarze Ränder um die Augen. Einer ist so geschminkt, dass man den Eindruck hat, er habe keine Nase mehr. Also die Maskenbildner und Maskenbildnerinnen haben an diesem Abend einiges zu tun, aber letztlich ist schon doch immer klar, wir befinden uns auf der Ebene von Menschen, die uns vorspielen, wie man sich vorstellen kann, dass Zombies aussehen könnten. Tatsächlich ist das Wichtigste allerdings, wie sie sich bewegen. Sie kennen diesen berühmten Gang, so starksend mit den Beinen und die Arme vorgestreckt, kommen sie bedrohlich auf einen zugewandert. Das wird ab und zu zitiert.
Ja, die ziehen so richtig ihre Füße hinter sich her. Und diese Zombies haben sich im Theaterstück ein großes Projekt vorgenommen. Und zwar hören wir jetzt kurz, wie sie versuchen zu beweisen, dass sie eigentlich ja doch recht menschlich sind. Das tun sie, indem die Zombies versuchen, einen Film über Zombies zu drehen.
Sieht deine Maske so aus, wie du aussahst, als du noch ein Mensch warst? Oder zumindest so ähnlich? Weiß er das überhaupt? Können sich Zombies daran erinnern, wie sie als Menschen ausgesehen haben? Also haben sie überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass sie einmal ein Mensch gewesen sind? Garci?
Ja.
Gab es in früheren Zombie-Filmen Szenen, die uns darauf einen Hinweis geben? Zum Beispiel, wie ein Zombie ein Foto von sich als Mensch findet, es anstarrt und dann sein jetziges Gesicht im Spiegel mit dem Foto vergleicht.
Das sind die Zombies, die einen Film über Zombies drehen wollen. Es gibt also den ein oder anderen doppelten Boden in der Geschichte. Herr Lages, wie geht's weiter mit diesem Filmprojekt?
Naja, Sie merken auch in dieser Szene, dass das alles ziemlich theoretisch klingt, wenn man sich die ganzen verschiedenen Perspektiven erstmal ausdenken muss, die Sie da gerade beschworen haben, die Zombies. Tatsächlich habe ich aber den Eindruck, dass es ein Abend ist, der noch eine sehr viel tiefer gehende Ebene hat, nämlich die, dass es eventuell gar nicht unbedingt um Zombies geht. Nämlich es geht vor allem um eine ja unterrepräsentierte Gruppe, die versucht, sozusagen das eigene Bewusstsein gegenüber denen zu dokumentieren und zu manifestieren, die sie zu dieser Gruppe gemacht haben. Und das sind halt wir, die Menschen. Ohne uns wird es die nicht geben, jedenfalls nicht das industriell von ihnen gefertigte Bild. Und das ist sozusagen der Kern der Bemühung. Letztlich fragen sie sich, und ganz am Schluss ist diese Frage tatsächlich auch auf der Bühne so zu hören, was würden denn Zombies sagen, wenn sie sehen würden, dass Schauspieler einem Menschenpublikum Zombies vorspielen? Das heißt, es ist eine Frage der Repräsentanz. Das heißt, wer darf was spielen? Und das ist natürlich hochironisch, weil das ist ein Diskurs, der seit so 10, 15 Jahren inzwischen die Theater unentwegt beschäftigt. Welche Minderheit besteht darauf, dass nur sie selbst sich selber spielen kann? Und das spiegelt Okada in dieser Zombie, ja, ich würde sagen, eher eine Metapher. Es ist nicht wirklich die Geschichte eines Films von Zombies, mit Zombies, möglichst auch für Zombies. Es sitzt aber keiner im Publikum, sind ja wir. Und da aus dieses weit wegrücken ins Fremde, weil der Zombie ist uns wirklich wahnsinnig fremd im Vergleich zu anderen Minderheiten, die uns täglich begegnen. Und in deren Haltung markiert er dieses Nachdenken darüber, wer darf zeigen, darf uns, den Menschen, zeigen, was er oder sie ist. Und das ist, glaube ich, der Kern der Geschichte.
Und ja, erlebt man diese metaphorische Ebene, die Sie da ansprechen, dann auch auf der Bühne, im Bühnenbild? Gibt es da auch diese doppelten Böden?
Das ist wirklich ein bisschen schwierig, das zusammenzubringen. Also auf der Bühne sieht das alles ziemlich einfach aus. Auf der kleinen Ballhofbühne, die ist wirklich sehr klein, das ist das kleine Haus des Staatsschauspiels, steht ein Auto, ein altes, durchaus schrottreifes und schon leicht zerbeultes Auto, das im Laufe des kurzen Abends von knapp anderthalb Stunden noch mehr verbeult wird. Weil das ist ja eine der zentralen Szenen von Zombie-Filmen, dass Menschen sich im Auto zu verstecken versuchen und die Zombies kommen reingekrochen und greifen sie an. Mhm. Und das ist eine der ikonischen Szenen, die in ziemlich vielen Filmen vorkommen. Und das beschreiben sie quasi mit diesem Bühnenbild. Gleichzeitig sind sie aber immer damit beschäftigt, sozusagen um dieses Auto nicht rumzutanzen, aber sich rumzubewegen. In diesen sehr künstlichen, Okada ist ein Theatermacher, der auch stark den Körper sozusagen als Spielelement nutzt. Mhm. In diesen Bewegungsmustern versuchen sie immer wieder sozusagen die Gewalt, die in diesen Zombie-Geschichten drinsteckt, zu dokumentieren und versuchen das gleichzeitig zu reflektieren. Also gleichzeitig sehen wir ein Spiel und gleichzeitig sehen wir aber auch das Denken über das Spiel im Spiel. Das macht die Sache nicht viel einfacher, aber es macht sie zumindest interessanter, als diese Grundidee eigentlich nur wäre.
Also irgendwie auch Zombies, die uns vielleicht ein bisschen den Spiegel vor Augen halten, uns Menschen. Vielen Dank, Michael Lages, für das Gespräch. Die nächsten Vorstellungen von Toshiki Okadas Stück Sliding Away im Staatstheater Hannover sind am 21. und 30. Mai. Ich wünsche noch einen schönen Abend in Hannover. Tschüss.
Gern geschehen. Tschüss.
Und eine, die auch schon mit dem japanischen Regisseur zusammengearbeitet hat, ist die Schauspielerin des Jahres, Julia Riedler. Darüber hat sie in unserer neuen Folge des Theaterpodcasts gesprochen. Da beschreibt sie nämlich unter anderem, wie es genau dazu kam, dass sie in einer Inszenierung der Münchner Kammerspiele von Okada an einem Drahtseil über das Münchner Olympiastadion geflogen ist.
Das war eher so ein kulturelles Missverständnis eigentlich zwischen Toshiki Okada, dem japanischen Regisseur, und mir als Österreicherin, die so große Klappe dann hatte in dem Moment. Wir haben halt da geprobt und das war so ein Event-Ding, was die Leute da so gemacht haben. Die haben dafür gezahlt, um dieses Flying-Dings da zu machen. Und während wir so geprobt haben, meinte ich irgendwann so zu Schicki, so, aber halt so als Scherz, ne, meinte ich so zu ihm, mal cool, ich mach dann meinen Monolog da so. Und er als Japaner hat das nicht als Scherz verstanden und er hat mich dann so angeschaut und hatte so ganz, war so leise und so in sich gekehrt und hatte so genickt und dann meinte er, gut, okay, dann machen wir das so, wenn mir das wichtig ist, so irgendwie so in der Art. Und dann meinte er so gleich zu dem Dramaturgen, ja, dann lass uns das so machen und so. Und ich war so, wow, wow, wirklich jetzt? Okay, okay. Und dann, es war wie so, habe ich dann nicht gesagt, nee oder so. Und dann stand ich da oben und dann ist mir erst klar geworden, man wird da nicht einfach so weggesippt wie im Spielplatz, sondern man muss erstmal springen ins Nichts und dann wird man wie so aufgefangen und dann kann man so entlang fliegen an dem Seil, so wird so entlang gezogen. Aber man wird eben nicht von Anfang an gezogen, sondern musste erstmal so 10 Meter ins Nichts springen. Und da wollte ich dann eigentlich abbrechen und wieder runtergehen. Aber da waren halt die ganzen Leute aus den Kammerspielen, die standen da halt unten und haben so zu mir hochgeguckt. Und es war halt bezahlt für mich. Und dann musste ich das halt irgendwie machen. Also wirklich so eine dumme Mutprobe. Und dann habe ich es halt noch einmal bei der Vorstellung gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch privat nochmal machen würde.
Ja, Julia Riedler über ihre durchaus besondere Zusammenarbeit mit Regisseur Toshiki Okada. Julia Riedler war gerade übrigens auch im Rahmen des Berliner Theatertreffens im Solo Fräulein Else zu erleben. Ja, und in unserem Theater-Podcast erzählt sie dann auch, was Verausgabung für sie konkret bedeutet. Die ganze Folge finden Sie in der DLF-App und unter dlfkultur.de und eben überall da, wo Sie am liebsten Ihre Podcasts hören. Teppiche, Möbel, Objekte zur Selbstverteidigung, aber auch Positionen zur Prepper-Kultur und zum Kolonialismus. Die sind seit heute im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt zu sehen. Warum? Weil all diese Objekte Fragen beantworten. Zur Bedeutung von Freiheit im Design zum Beispiel oder dazu, was DesignerInnen eigentlich zu ihrer Befreiung beitragen können. Ja, Positionen zur Freiheit, Gestaltung und ihre Grenzen heißt die Ausstellung und meine Kollegin Laura Ebert konnte sie vorab sehen.
Eine fast menschenhohe Crackpfeife, ein armlanger Schlagring, ein Metallhocker oder ein Wandteppich. Beim ersten Blick in die Ausstellung Positionen zur Freiheit ist der Bezug zum Freiheitsbegriff nicht sofort sichtbar. Aber das ist auch nicht das Ziel der Kuratoren um Anton Ralvis, Designexperte und Autor. Vielmehr möchte er einen Raum eröffnen für Diskussionen darüber, ob Design ein Werkzeug der Befreiung sein kann oder eher Begrenzung erzeugt. Die Idee der Ausstellung war,
so ein Thema wie Freiheit, was eben extrem komplex und vielschichtig und an ganz vielen Stellen auch subjektiv ist, konkreter erfahrbar zu machen, und zwar über Gestaltung, die eben ja für verschiedene Dinge Formen finden kann und dadurch eben zum Beispiel Normierung und Normalisierung schafft, aber gleichzeitig eben auch im Zweifel Ausschlüsse kreiert.
Da ist zum Beispiel ein Metallhocker, in dessen Sitz in Tarsien aus Perlmutt gearbeitet wurden. Gestaltet hat ihn das vietnamesisch-französische Duo Amalgam Studio. Der Hocker ähnelt dem meistgenutzten Möbelstück in Vietnam und das Perlmutt erinnert an ein Handelsgut der französischen Eroberer. So ist dieser schöne Stuhl ein Kommentar zum Kolonialismus. Auch eine seltene Keramik aus der Sammlung des Museums in Form eines Narren ist zu sehen und stellt Bezug zur Narrenfreiheit her und erinnert daran, dass diese eigentlich immer nur Männern vorbehalten war. Und was ist dieser riesige Schlüsselanhänger?
Dieser Blow-Up-Schlüsselanhänger von Leonie Holtkamp, das ist so ein Schlüsselanhänger, der im Zweifel so als Selbstverteidigungswaffe von Frauen im öffentlichen Raum genutzt wird, also was wirklich sozusagen im Alltag so ist. Und durch diese Übertreibung und dieses Sichtbarmachen von so einem Objekt als so, wer darf sich eigentlich in der Öffentlichkeit sicher fühlen und welche Objekte helfen einem dabei, das dann vielleicht sicherzustellen auch, aber stellt natürlich auch die Frage von, warum muss es überhaupt solche Objekte geben.
Bei der Beschäftigung mit dem Thema Freiheit geht es sehr schnell auch um ihre Grenzen. Da ist zum Beispiel die Arbeit Des ID von Lee Kern, ein übergroßer Personalausweis als Wackelbild, das je nach Perspektive andere Gesichter sichtbar macht. Ein Pass soll Reisefreiheit ermöglichen, kann aber etwa für Transpersonen bei Grenzkontrollen auch eine Unfreiheit bedeuten. Design sei eigentlich immer politisch, sagt Anton Ralvis, der zusammen mit der Hochschuldozentin Nina Sieverding auch das The Thing Magazine betreibt. Ein Magazin, das sich auf theoretische Weise mit Design beschäftigt. weniger mit einem dekorativen Verständnis. Politisch, weil es einen Unterschied macht, welche Materialien Designerinnen und Designer wählen und weil die fast immer aus ihrer eigenen Sichtweise herausgestalten. Diese Ausstellung möchte nun Sichtweisen ändern. Sie soll vermitteln, wie Design in den Alltag wirkt. Sie soll Perspektiven verschieben und Privilegien sichtbar machen. Und welches Ziel hat sie noch?
Und natürlich am Ende immer auch was Ästhetisches, also das Unaussprechliche, wenn man irgendwie einfach was fühlt.
Und fühlen kann man in dieser Schau, in der Arbeiten zu sehen sind, die man so in einer Designausstellung nicht sofort vermuten würde. Die Wissen vermitteln und die eine Wirkmacht mit gesellschaftlicher Dimension von Design erfahrbar machen.
Laura Ewert war das über die Ausstellung Position zur Freiheit, Gestaltung und ihre Grenzen im Museum für angewandte Kunst Frankfurt. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Juni zu sehen und findet im Rahmen der World Design Capital 2026 statt. Die Filmfestspiele in Cannes sind in vollem Gange, aber heute Abend schauen wir mal nicht auf den Boulevard de la Croisette, sondern auf die aktuellen Kinostarts in Deutschland. Zwei Filme sind dabei, die in wichtigen historischen Epochen spielen. Einer in Palästina im Jahr 1936, der andere dreht sich um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Andor Hirsch heißt letzterer. Laszlo Nemes erzählte eine Geschichte rund um einen verschollenen Vater. Und bei mir im Studio ist jetzt unser Filmkritiker Jörg Taschmann. Hallo.
Ja, schönen guten Abend.
Bleiben wir erstmal beim Ungarn Laszlo Nemes. Der Regisseur ist mit seinem Film Son of Soul bekannt geworden. Ein Film, der ganz konsequent aus dem Blickwinkel eines Auschwitz-Häftlings erzählt und gefilmt wurde. Und jetzt in seinem neuen Film Andor Hirsch geht es um einen jüdischen Jungen, der im Jahr 1957 immer noch hofft, dass sein Vater Auschwitz vielleicht doch überlebt haben könnte. Wer ist dieser Junge, um den es da geht?
Also wir lernen den kennen, dass er noch ein ganz kleiner Junge ist, etwa 3-4 Jahre. Der Film setzt ganz kurz 48 ein. Dann gibt es einen Zeitsprung und dem Andor, der ist 12, wird gehänselt, auch in der Schule. Budapest ist noch wirklich eine halbe Brache. Und da können wir auch mal ganz kurz hineinhören.
Sido!
Fiamért jöttem.
Az apja megnevelhetné.
Lagerbe vitték.
Nem lett meg.
Ja, also da ist zum Beispiel seine Mutter, die holt ihn bei der Polizei ab und sagt, ich komme meinen Sohn abzuholen. Dann meint der Polizist nur, der sollte mal besser von seinem Vater erzogen werden. Dann sagt sie ihm, ja, der Vater ist im Lager gelandet. Und dann sagt dieser Polizist, ja, das wundert mich nicht. Also das ist auch so ein ganz klares Indiz dafür, was für eine Form von Antisemitismus da wirklich noch herrscht. Eben auch von den Autoritäten hier. In diesem Fall ist es eben die Polizei. Und Andor hat eine sehr komplizierte Beziehung zu seiner Mutter, die ihn sehr jung bekommen hat. Und eben erst zu sich geholt hat, als sie 4 Jahre alt war. Und sein Selbstverständnis als jüdischer Junge wird dann komplett erschüttert, als da plötzlich so ein breitschultriger Mann auf einem Motorrad erscheint, der sagt, ich bin dein Vater, und der ist eben Fleischer und kommt irgendwie aus Jasperlin, das ist irgendwo in der Provinz. Und der soll nun angeblich der biologische Vater sein, aber den Jungen zieht es nach wie vor eben, da will davon eigentlich gar nichts wissen, der denkt, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen und begehrt eben auf. Übrigens wird dieser Berend gespielt von Grégory Gadbois, einem französischen Schauspieler, der extra ungarisch phonetisch gelernt hat. Das ist ein großartiger Darsteller, den haben wir gerade als Jean Valjean gesehen. Also er hat auch eine wahnsinnige Präsenz. Und er hat mal diese Frau versteckt. Er hat sie 44 versteckt. Und dann ist überhaupt nicht klar, ob es dann zu einvernehmlichem Sex kam oder nicht, weil der durch diese Brutalität, da könnte man auch ganz andere Assoziationen haben. Auf jeden Fall ist der plötzlich da und sagt, ich bin dein Vater. Und das Ganze wird eben gefilmt in so einem sehr entsaturierten Farben. Und die haben das wirklich so wahnsinnig gut hinbekommen, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist wirklich nach dem Krieg in Budapest. Und Matthias Erde, der Kameramann, hat das wirklich großartig gemacht, weil das war eine schreckliche Zeit, 57. Dieser Volksaufstand war gerade niedergeschlagen, die Stadt lag in Trümmern. Und in der Zeit spielt diese Geschichte.
Das heißt, das ist auch eine Geschichte, die diese Frage nach jüdischer Identität stellt und ja, vielleicht auch die nach dem Antisemitismus im Kommunismus?
Ja, das wird eben schon bei dieser Polizeiszene klar. Es wird auch klar, sie sind befreundet mit einer Familie, wo der junge Mann sich versteckt, weil er beim Volksaufstand teilgenommen hat. Das war mal ein jüdischer Laden, der ist weggenommen worden, da ist jetzt so ein Parteifunktionär drin. Also es sind so diese kleinen Sachen. Und was der Film eben sehr, sehr gut macht, er zeigt einfach nochmal diese Repression, dieses Beginn dieses Kader-Regimes, wo noch standrechtliche Erschießungen stattgefunden haben. Und es herrscht so ein Klima der Angst auf der anderen Seite. Andererseits ist es ein Junge. Also es ist auch ein Coming-of-Age-Film. Und das bekommt Laszlo Nemes super hin. Und es ist für mich wirklich sein bisher bester Film, noch besser als Shaul Fia, also Son of Saul, weil es ihm wirklich zum ersten Mal gelingt, nicht zum ersten Mal, es gelingt ihm erneut, dass die Ästhetik und der Inhalt sich wirklich harmonisch miteinander ergänzen. Und der Film hat mich auch wirklich sehr emotional gepackt. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Andor Hirsch vom Regisseur Laszlo Nemes. Der zweite Film, über den wir sprechen wollen, der kommt von der Regisseurin Anne-Marie Jazir, Palästina 36. Was ist das? Ist das eine Art Erklärfilm, der auch auf heutige Entwicklungen Bezug nimmt oder bleibt es in der Vergangenheit?
Es bleibt eindeutig in der Vergangenheit. Es geht wirklich um ein Trauma des palästinensischen Volkes. 1936 haben die sich aufgelehnt. Damals war es ja noch britisches Mandatsgebiet. Es war schon klar, dass immer mehr jüdische Flüchtlinge ins Land kommen. Die Briten haben dann den palästinensischen Bauern vor allen Dingen eben Land weggenommen. Und das hat eben zu diesem Aufstand geführt. Man sieht in Nebenrollen unter anderem Jeremy Irons, der spielt eben den Vertreter der britischen Kolonialmacht, aber eben auch Hiam Abbas, die ist wahrscheinlich das bekannteste Gesicht des palästinensischen Kinos schlechthin. Mit der konnte ich auch ein Interviewspiel führen. Und sie hat mir auch im Interview nochmal erklärt, warum dieser Aufstand 36 so wichtig ist.
La date avant, c'était la Nakba, 48. Tout démarre là-bas.
Das vorherige Datum war die Nakba im Jahr 1948. Dort hat alles seinen Ursprung. Man bekommt den Eindruck, dass es in der Geschichte Palästinas vorher wirklich nichts gab und dass alles 48 anfing. Und im weiteren Verlauf, also heute, hat man den Eindruck, dass alles am 7. Oktober 2023 begann. Um das Ganze ein wenig in einen Kontext zu setzen, muss man die Vergangenheit zurück. Und was diese Jahre angeht, ich weiß schon seit meiner Kindheit, dass es 1936 diesen revolutionären Aufstand gab, einen ziemlich gewaltigen sogar, von palästinensischen Bauern und Dorfbewohnern, um ihr Land zu verteidigen. Und daher kommt der Mythos vom Land in Palästina nicht von ungefähr.
Ja, prominente Schauspielerinnen sind da auch mit dabei. Wie wird das Ganze denn filmisch umgesetzt?
Also filmisch ist es einerseits unglaublich konventionell mit bis zu kitschigen Bildern. Man hat ein bisschen das Gefühl, die Darsteller machen so Dienst nach Vorschrift, also können da auch nicht wirklich auftreten. Und der ist so vereinfachend. Der setzt auf so ein Gut- und Böse-Schema, wobei die Bösen hier eher die Briten sind. Juden kommen eigentlich fast überhaupt nicht vor. Und so wichtig diese palästinensische Perspektive auch ist, ist dieses Werk dann doch sehr vereinfachend und eher Propaganda. Und deswegen ist es schade, weil es ist schon wichtig, diese Geschichte zu erzählen und auch aus dem Blickwinkel heraus. Aber so kann man es nicht machen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, israelische Filmemacher sind da meist weiter und schaffen es auch sehr viel komplexer zu erzählen. Und wenn man immer nur das eigene Leid erzählt und sozusagen die andere Seite vollkommen ausblendet, dann kommen wir da auch nicht weiter. Insofern ist es zwar ein historischer Film, der uns aber heute eigentlich nicht weiterbringt, auch wenn er wichtig ist, dass diese Geschichte erzählt wird.
Ja, Palästina 36 heißt dieser Film von der Regisseurin Anne-Marie Jazir. Unser Filmexperte Jörg Taschmann hat über zwei Filme gesprochen. Der andere, der war Andor Hirsch vom ungarischen Regisseur Laszlo Nemes. Vielen Dank für diese Eindrücke, Jörg.
Sehr gern.
Und das war's auch für heute in Fazit hier in der Kultur vom Tage. Machen Sie es gut.